Gib bitte.
Moira.
Gib bitte.
Erst spinnst.
Moira.
Spinnst. Bitte.
Gib bitte.
Moira.
Gib bitte.
Gib bitte. Mach mal was.
Hallo und herzlich willkommen bei Gib bitte, dem Podcast der jungen Generation Wien. Mein Name ist Angelina und heute ist der Clemens leider nicht dabei, denn wir haben heute eine besondere Folge. Wir haben nämlich unsere Femme-Folge im Kampfmonat März. Und dementsprechend habe ich auch zwei super starke Gästinnen. Ich weiß, man gendert Gast eigentlich nicht, aber ich habe heute Bock drauf. Ich habe heute zwei motivierte Gästinnen bei mir, nämlich zum einen die Jasmina.
Hallo.
Ihr kennt sie eh schon. Es ist unsere Frauenvorsitzende. Aber wir wollen sie immer wieder bei uns haben, weil Frauenthemen sind Menschenthemen, sind Gesellschaftsthemen und muss man immer wieder besprechen. Also schön, dass du wieder bei uns da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und zu ihrer Unterstützung eine andere starke Frau, nämlich die Bezirksfrauensprecherin vom 9. Bezirk, die Maria.
Hallo.
Hi, schön, dass ihr heute bei mir seid, bei uns seid. Wir haben euch heute eingeladen, nämlich zum einen, weil eben Frauenkampfmonat ist, nämlich der März. Und ihr zwei steht ja nicht nur auf den Bezirkslisten, sondern auch auf den Landeslisten. Das heißt, man kann euch bei der zukünftigen Wien-Wahl, die im April stattfinden wird, beide wählen. Jasmina, du stehst auf Landesliste sogar auf Platz 36, also Props to you, sehr weit vorne, und im Bezirk auf Platz 8.
Yes.
Das heißt, Bezirksmandat sollte drinnen sein. Wenn ihr euch gut anstellt, gell?
Ja, wir wollen Döbling sogar drehen und endlich einen roten Bezirksvorsteher namens Thomas Mader.
Naja, dann gib Gas. Aber ich glaube, man sieht dich eh mittlerweile jeden Tag in der Früh, am Abend, überall bei verschiedensten Aktionen. Ich glaube, gestern erst wieder 7 Uhr in der Früh und dann um 19 Uhr. Und ich glaube, die letzte Aktion ging, glaube ich, bis 12 Uhr in der Nacht. Also, und jetzt sitzt du wieder hier gemeinsam mit mir und der Maria. Und bist weiter am Tun. Also ich glaube, langweilig ist dir gerade absolut nicht.
Na, aber das ist der Wahlkampf und es macht auch Spaß.
Voll. Und auf der anderen Seite haben wir die Maria. Die Maria steht nämlich sogar auf Platz 58 auf der Landesliste und im Bezirk auf Platz 11. Das heißt, der Bezirksmandat sollte auch drinnen sein, wenn ihr euch auch gut anstellt im 9.
Sehr exciting. Ja, auf jeden Fall. Im 9. geht es vor allem darum, den Bezirk rot zu halten, weil wir Kopf an Kopf mit den Grünen sind. Aber deswegen sei Ahmad weiterhin Bezirksvorsteherin.
Props to both of you. Wir gehen ein bisschen durch, wie ihr überhaupt da hergekommen seid, was euch ein bisschen bewegt. Dann vor allem, wie sich Politik anfühlt. Gewalt, ist das ein Männerthema? Ist das ein Thema für Migramänner? Weil ihr zwei habt ja auch Migrationshintergrund. Das heißt, da werden wir auch drüber gehen. Frauengesundheit, Gender-Budgeting vielleicht. Schau mal, uns fallen sicher 1000 Themen ein. Aber vielleicht mal starten wir, woran was vielleicht sehr aktuell ist für dich, Maria. Mhm. Weil wir wissen ja, okay, du stehst auf der Liste jetzt, also Landesliste und Bezirksliste. Und damit man sich in Wien aufstellen kann oder generell in Österreich, braucht man ja meistens eine Staatsbürgerschaft, die einen dazu verhilft. Und du bist ja erst seit Kürzem Österreicherin. Wie ist das passiert?
Ja, also sehr viele Gespräche mit der MA35. Aber nein, Spaß beiseite. Für mich war das sehr lange nicht wirklich vorstellbar. Vor allem, dass ich jetzt auf der Landesliste stehe. Das ist möglich, weil ich erst seit nicht mal einem Jahr jetzt österreichische Staatsbürgerin bin. Und das war ein super langer Prozess. Und das, nachdem ich in Wien geboren bin, hier aufgewachsen bin und voll, ja, jetzt bin ich Staatsbürgerin, jetzt darf ich wählen.
Und auch kandidieren.
Und auch kandidieren. Und das ist super, super, super spannend und etwas, wo ich echt lange, vor allem nachdem ich schon politisch aktiv bin, seitdem ich 14, 15 bin, wo ich immer dachte, ich weiß nicht, ob dieser Tag wirklich kommt. Und auch einfach, weil es so viele Hürden gerade gibt zum Erlangen der Staatsbürgerinnenschaft, wo halt das Einkommen mit eingezählt wird. Und ich hatte halt das Glück, dass ich irgendwie noch bei meinen Eltern gewohnt habe und ihre ganzen Informationen halt auch gezählt haben. Aber es ist voll das Thema so, weil meine Familie konnte sich zum Beispiel nicht die Staatsbürgerinnenschaft für alle leisten, weil das einfach super, einfach super viel ist. Und meine Mama ist zum Beispiel Reinigungskraft, also fällt genau in diese Berufsgruppe, die da halt voll ausgeschlossen ist einfach.
Ja, und das ist ja generell ein demokratiepolitisches Thema. Also gerade in Wien, ein Drittel der Menschen können nicht wählen und mitbestimmen, weil sie die österreichische Staatsbürgerschaft nicht haben. Und das nicht, weil sie sich nicht wollen oder weil sie sich nicht integrieren wollen, sondern weil, wie du richtig sagst, die Hürden so hoch sind. du bist ja gefühlt wahrscheinlich mit so einer riesen Mappe dorthin spaziert und ja, was man nicht weiß, die Staatsbürgerschaft kostet einerseits einen Fixbetrag und andererseits gibt's aber dann eben auch die Hürde, dass man pro Monat ein gewisses Nettoeinkommen haben muss. Ich glaube, es sind so 1200 Euro netto, die überbleiben müssen nach Abzügen aller Fixkosten. Und wer kann sich das eigentlich leisten? Und wie du sagst, es sind dann oft genau die Leute, die eigentlich schon lange hier leben, die ganz, ganz wichtige Berufe machen, wie Reinigungskräfte oder auch Pflegekräfte, die sich das dann nicht leisten können oder auch für ihre Kinder, die sogar hier geboren sind, nicht leisten können. Und im neuen Regierungsprogramm unter Beteiligung der SPÖ ist jetzt zum Beispiel drinnen, dass es hier zumindest eine Erleichterung gibt. Also die Mindestbegrenzung oder die Berechnung wird jetzt anhand der Kollektivverträge stattfinden und dadurch können sich dann hoffentlich in Zukunft, sobald das umgesetzt ist, mehr Menschen die Staatsbürgerschaft leisten, weil sie diese Anforderungen zumindest erfüllen. Als SPÖ Wien setzen wir uns natürlich weiterhin dafür ein, dass generell die Hürden gesenkt werden, auch was die fixe finanzielle Hürde angeht, also den Fixbetrag, den man zu zahlen hat und auch weitere, wie zum Beispiel Verwaltungsstrafen. Also es reicht schon, dass man eine Parkstrafe hat, dass man Hindernisse hat, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Und genau das ist voll wichtig für irgendwie auch das Zusammensein und auch einfach Teil der Gesellschaft sein und dieses Zusammenführen, weil wenn ich alleine darüber nachdenke, wie Lebensrealitäten damit, also was das für eine Lebensrealität irgendwie auch ist, mir ist es zum Beispiel beim Aufwachsen urschwer gefallen in der Schule, wurde immer darüber geredet, ja, mit 16 darf man dann wählen. Ich habe wirklich lange gebraucht, um zu realisieren, ah warte, ich bin da gar nicht irgendwie mit eingeschlossen und was das auch mit einem persönlich macht und ich weiß, dass es super vielen Menschen so geht, dieses okay, man ist hier, man lebt hier, man geht hier zur Schule, studiert hier, arbeitet hier, was auch immer, ist dann aber komplett ausgeschlossen und das kann es halt nicht sein.
Und das ist ein wichtiger Punkt, den du da jetzt auch noch ansprichst, wählen muss gelernt sein. Mhm. Also selbst viele junge Menschen, die die Staatsbürgerschaft haben, gehen nicht zur Wahl, weil sie es von zu Hause zum Beispiel nicht mitbekommen haben oder weil es in der Schule nicht thematisiert wird. Und ich kann mich erinnern, bei mir war das auch so, dass meine Mutter eigentlich erst, als sie dann die Staatsbürgerschaft hatte, so aktiv darüber geredet hat und so richtig zur Wahl gegangen ist sie erst, als sie einen Österreicher geheiratet hat und der tiefroter Sozi ist und immer die SPÖ gewählt hat. Und dann sind sie immer gemeinsam zur Wahl gegangen und ich habe es halt durch die Schule zum Glück mitbekommen und habe die Staatsbürgerschaft, seit ich 8 bin. Also als ich 16 wurde, durfte ich zum Glück gleich wählen. Aber das ist bei vielen jungen Menschen heute auch ein Thema, dass sie das einfach nicht lernen oder wissen oder gar wissen, hey, 27. April ist die Wienwahl, ich kann mitbestimmen, weil viele wollen mitbestimmen, aber wissen gar nicht wie. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich ein riesengroßes Dilemma für die Demokratie.
Absolut.
Würdet ihr trotzdem sagen, dass Staatsbürgerschaft aber ein Peak der Integration ist? Oder findet Integration eigentlich schon viel früher statt?
Ich würde sagen, es gehören ganz viele verschiedene Sachen dazu. Also Integration ist halt eine Kombination aus so vielen verschiedenen Geschichten. Also Staatsbürgerschaft ist ein wichtiger Aspekt, der auf jeden Fall hilft und nicht wirklich, also auch nicht die letzte Stufe der Integration dann halt auch, weil das voll wichtig ist, einfach voll wählen zu dürfen und einfach selber mitgestalten zu dürfen, dort wo man lebt. Aber natürlich ganz viel Bildungsarbeit auf jeder Ebene gehört einfach zu guter Integration. Genau, und Leute nicht abkapseln und in eigene Gruppen stecken, sei es jetzt in der Schule oder sonst in der Gesellschaft, sondern wirklich einfach alle mitnehmen.
Und die Staatsbürgerschaft erleichtert natürlich auch viele Dinge, also zum Beispiel sprechen wir über die Wohnungssuche oder über Arbeitssuche. Mhm. Wenn hier oben steht, dass du österreichische Staatsbürgerin oder Staatsbürger bist, hast du bessere Chancen, als wenn eine andere Staatsbürgerschaft angeführt ist. Insofern hängt das schon auch mit der Integration zusammen. Bekomme ich einen Arbeitsplatz, bekomme ich eine ordentliche Wohnung und dementsprechend ist das eine Zweibahnstraße. Und leider wird aber von vielen konservativen und rechten Kräften die Staatsbürgerschaft als etwas angesehen, das am Ende des Integrationsprozesses kommen soll, das quasi die Belohnung für gelungene Integration ist. Dabei ist Staatsbürgerschaft einer der Faktoren, der zur Integration beiträgt von Menschen, indem einfach auch gewisse Hürden im alltäglichen Leben gemindert werden, wie eben gesagt, Arbeitsplatzsuche, Wohnungssuche.
Ich mache jetzt da kurz einen harten Cut, weil ich denke mir die ganze Zeit, okay, wir haben da jetzt zwei starke Frauen da und wir reden über Integration und Migration. Und was mich dann immer ärgert oder was, glaube ich, bei mir war es in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, entweder diese Woche oder letzte Woche, aber es kommt an sich immer wieder vor, ist das Thema Gewalt, Gewalt an Frauen und Migrationshintergrund. Würdet ihr sagen, Gewalt an Frauen ist Migrationsproblem? Das haben Männer, die Migrationshintergrund haben?
Boah, das Thema macht mich wirklich, wirklich, wirklich wütend, weil es einfach immer wieder Fokus der politischen Debatten ist und medial extrem gespielt wird und natürlich auch von den Rechten gespielt wird. Und ich finde, das ist eigentlich so respektlos, einfach allen Frauen gegenüber, die halt irgendwie konfrontiert sind mit jeglicher Form von Gewalt. Und das sind halt, wie wir wissen von Statistiken, dass jede Frau halt irgendwie Opfer wird, beziehungsweise halt
sexualisierte
Übergriffe, danke.
Ja,
voll. Und ja, das nimmt einfach dieses Thema, das so wichtig ist und das halt wirklich die Hälfte der Gesellschaft auch einfach betrifft und tagtäglich betrifft, auf eine Ebene, die es halt so weit weg gibt und einfach nur in dieses Thema Migration reindrückt, was es ja gar nicht ist, weil wenn ich irgendwie fort bin oder wenn ich einfach auf der Straße bin, wenn mir sowas passiert, dann sind es autochthone Österreicher, dann sind es auch Männer mit Migrationshintergrund. Also so der gemeinsame Nenner ist einfach, dass es Männer sind und nicht jetzt der Hintergrund. Und ja, mich macht das einfach super wütend und frustriert.
Mich ärgert halt vor allem daran, dass sich konservative und rechte Männer immer dann, aber zunehmend auch mittlerweile leider generell Männer, die sich angegriffen fühlen durch den Feminismus, immer dann über Gewalt an Frauen und Mädchen empören, wenn die Gewalt von Männern mit Migrationshintergrund ausgeht. Und jetzt müssen wir darüber auch offen reden können. Wir müssen auch darüber reden, dass viele Männer zum Beispiel mit Fluchthintergrund aus noch viel patriarchaleren Strukturen kommen und viele Dinge nicht so gelernt haben, wie wir sie erwarten oder wie sie unserer Wertehaltung entsprechen. Ich kann das auch über, keine Ahnung, meinen eigenen Vater oder meine eigene Familie sagen. Mein Vater entspricht auch nicht dem, was ich als Vorzeigefeminist beschreiben würde. Er kommt auch nicht so gut damit klar, dass ich, also einerseits ist er stolz, dass ich jetzt in der Politik bin und vielleicht dann bald jetzt Politikerin werde. Andererseits hat er ein ganz anderes Lebensbild vor sich für mich. Also er würde sich wünschen, dass ich mit meinen mittlerweile 32 Jahren endlich eine Familie habe, vielleicht das erste, zweite Enkelkind für ihn kommt und ich lebe halt ein ganz anderes Leben, als er für mich vorgesehen hat und ich muss mich mit meinen 32 Jahren noch immer dafür rechtfertigen und mühsame Debatten mit ihm führen. So, also das hat natürlich auch etwas mit anderen patriarchalen Strukturen zu tun. Und ich würde definitiv sagen, dass in Bosnien, wo meine Eltern her sind, noch andere Werte zum Teil vorherrschen als hier in Österreich. Ja, wir sind hier schon weiter, aber wir sind auch noch nicht weit genug. Und ich habe auch schon sehr viele sexistische Übergriffe und Gewalterfahrungen mit autochthonen Männern gemacht. Und ich würde gern drüber reden, wie wir diese Gewalt strukturell bekämpfen können, anstatt immer über Einzeltäter und Einzelfälle lang und breit zu diskutieren.
Voll. Und genau da hilft halt eben wieder Bildung und da muss man halt auch einfach investieren, sei es jetzt in Männerarbeit, in Burschenarbeit, das beginnt schon in der Schule und genau da muss man ansetzen, um wirklich diesen patriarchalen Strukturen auch entgegenzuwirken, weil das ist ein Thema, das uns einfach tagtäglich betrifft und da macht die Stadt Wien auch super viele.
Ja, es gibt zum Beispiel das Projekt Respekt gemeinsam stärker, wo es nicht nur eben um Gewalt an Frauen und Mädchen geht, sondern generell Wertehaltung, respektvolles Miteinander und so weiter und so fort. Und wenn wir schon die ganze Zeit Werte, Werte, Werte sagen, viele Männer berufen sich dann oft auch gern auf die westliche Welt und wollen die Frauen im Westen schützen vor den bösen Männern aus, keine Ahnung, aus arabischen Ländern, aus muslimischen Ländern und so weiter. Wenn man sich die aktuelle internationale Lage ansieht, frage ich mich, was sind diese westlichen Werte? Wo sind diese westlichen Werte bei Trump und Musk und beim Zuckerberg, wenn sie jetzt Debatten über LGBTIQ-Rechte und Frauenrechte verbieten? Was sind das für westliche Werte? Was sind es für Werte, wenn die Regierung unter Trump in der Öffentlichkeit und der Verwaltung verbietet, Worte wie weiblich und Feminismus zu verwenden? Was bedeutet, dass es in Zukunft zum Beispiel keine Statistiken mehr über Ungleichheit geben kann? Was sind das für Werte? Also worüber reden wir da eigentlich? Eigentlich reichen sich islamische Fundamentalisten und Rechte und Konservative aktuell die Hand und die Leidtragenden sind die Frauen und andere Minderheiten.
Voll. Und genau diese Rollenbilder, die uns eben wieder zurücksteckt, wo wir halt in der Küche sein sollen und irgendwie Gebärmaschinen sein sollen. Und das ist super problematisch und das zeigt einfach, dass wir weiter kämpfen müssen und dass wir halt auch einfach zusammen stark bleiben müssen, weil wir halt immer nur genau die Rechte bekommen haben, die wir uns auch selber erkämpft haben. Und ich finde es so schade, dass wenn wir über Themen reden, die so viel weiter fortschrittlich sind und irgendwie eigentlich auf einem Weg zur Gleichberechtigung sind, der ein super langer und super anstrengender ist, wo wir noch lange nicht dort sind, auch nicht in Österreich, aber wie wir sehen, nicht international.
Ein Thema, was da immer aufkommt bei dem Thema Migration und Rechte der Frauen, vor allem dann auch bei von Rechten und Konservativen, ist so diese Kopftuchdebatte. Und dann heißt es immer, ja okay, wir wollen das Kopftuchverbot, weil wenn das passiert, dann haben wir, glaube ich, die ultimative Integration und sagen, okay, wir sind doch Feministen und Feministinnen, weil wir sind ja gegen das Kopftuch. Und seht ihr das auch so?
Ich finde diese Debatte ganz, ganz schwierig. Ich selber bin am Papier Muslimin und meine Mama zum Beispiel ist auch sehr gläubig, aber sie lebt ihre Religion liberal aus. Also meine Mutter würde sich nie im Leben ein Kopftuch aufsetzen, weil sie auch sehr streng erzogen wurde und viel früher ein Kopftuch tragen musste, als es eigentlich den Regeln oder entspricht, den Traditionen, die viele Musliminnen und Muslime leben. Und dementsprechend betrachte ich persönlich das Kopftuch schon auch als eine Form der Unterdrückung, aber nicht nur im Islam, sondern das gab es ja auch in anderen Religionen. Also schauen wir uns beispielsweise Nonnen an, die sind ja auch vollkommen bedeckt oder
das Judentum hat ja auch einen Perücken.
Richtig,
und so.
Oder orthodoxe Christinnenstränge tragen ja auch Bedeckungen. Jedenfalls, ich persönlich würde nie ein Kopftuch tragen und sehe das als sehr schwierig an, aber finde es genauso schwierig, einer Muslimin, die das schon ihr Leben lang trägt, vorzuschreiben, dass sie es jetzt absetzen soll. Und da reden wir einfach wieder drüber, einer Frau vorzuschreiben, was sie zu tragen hat oder nicht zu tragen hat. Und einerseits können sich Frauen nach sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen anhören, na selber schuld, hättest halt nicht das kurze Schwarze angezogen. Und gleichzeitig wollen wir Frauen, die sich bedeckter kleiden, vorschreiben, dass sie das nicht machen sollen. Also das sieht man halt, am Ende des Tages geht es nicht um ein Kopftuch oder nicht ein Kopftuch, sondern am Ende des Tages geht es wieder nur darum, Frauen vorzuschreiben, was sie zu tun haben oder nicht. Und ich bin schon der Meinung, dass zum Beispiel kleine Mädchen im Kindergarten oder in der Volksschule das nicht tragen sollten und dass man hier auch aufpassen muss, dass sie nicht so schnell in irgendwelche Zwänge gedrängt werden, weil das natürlich auch etwas mit jungen Mädchen macht. Aber das wird nicht über ein generelles Kopftuchverbot gehen, meiner Meinung nach.
Da schließe ich mich absolut an. Ich finde, das ist genau das Thema, wenn wir es über das Kopftuchverbot reden, müssen wir halt über alle möglichen Verbote von irgendwelchen religiösen Zeichen reden auch einfach. Und das ist einfach diese Instrumentalisierung des weiblichen Körpers im Endeffekt. Und das ärgert mich so über die Debatte. Und wenn wir sagen, wir wollen irgendwie Frauen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen, ist das halt mit einer Maßnahme und vor allem mit der Maßnahme, die einfach von Rechten eingenommen wird und instrumentalisiert eben, sondern müssen wir halt früh beginnen, auch einfach junge Mädchen zu fördern. Also da spielen eben so viele verschiedene Aspekte mit ein und das Kopftuchverbot ist da absolut nicht die richtige Lösung und vor allem nicht der erste Schritt, um zu sagen, voll, wir ermöglichen Frauen jetzt irgendwie ein selbstbestimmtes Leben.
Sieht man ja auch an der Debatte, also wenn man sich die Leaks aus den Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ anschaut, sieht man, dass sie sogar in die Verfassung schreiben wollten, dass irgendwie das Kreuz an der Schule und der Krampus oder so in die Verfassung gehört. Ich meine, das sind ja genauso religiöse Symbole und Dinge und das ist okay, aber den Mädchen und Frauen will man vorschreiben, was sie zu tragen haben oder nicht. Ganz, ganz schwierig. Also es geht eigentlich um Bildung und die Stadt Wien macht auch ganz viel für Mädchenförderung und auch Burschenarbeit. Also am Ende des Tages geht es um die Bildung wieder mal.
Ja. Bildung und sichere Räume schaffen für Mädchen, für Frauen. Wo wir auf jeden Fall auch sichere Räume schaffen müssen und wofür ihr jetzt gerade auch Werts oder was ihr immer beim Flyern verwendet, ist das Thema sichere Clubkultur und diese sicheren Räume beim Feiern. Wofür setzt ihr euch da ein?
Ja, also wir fordern prinzipiell einfach, dass Menstruationsartikel einfach für alle Frauen zur Verfügung stehen müssen und halt nicht so teuer beziehungsweise am besten gratis sein müssen eigentlich. Und da ist auch zum Beispiel gerade im Regierungsprogramm drinnen, dass auf jeden Fall die Umsatzsteuer wegfällt. Das heißt, sie werden billiger und das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und dasselbe sagen wir eben auch bei Verhütungsmitteln. Deswegen verteilen wir halt sowohl Menstruationsartikel als auch bei unseren Aktionen eben Kondome und Lecktücher, weil wir sagen, Verhütung darf irgendwie kein Privileg sein, muss einfach gratis sein. Und vor allem für junge Menschen ist es ein Thema, dass man sich das auch leisten kann.
Ja, also die Verhütungsmittel sind eben eine wichtige Sache, weil zum sicheren Feiern gehört auch safer Sex. Aber zum sicheren Feiern gehört auch dazu, dass es eben, bevor es zum Sex kommt, dass dieser unter Einwilligung, unter Konsent passiert. Mhm. Und damit es eben nicht zu ungewollten Übergriffen, sexuellen Übergriffen kommt, sondern sich alle beim Feiern wohlfühlen, wird jetzt das Veranstaltungsgesetz novelliert und nachdem das dann beschlossen wird, werden alle Clubs und Veranstalterinnen ab einer Größe von 300 Personen gewisse Sicherheitskonzepte sicherstellen müssen. Dann gibt es zum Beispiel auch den Rettungsanker von der Stadt Wien. Vielleicht kennen einige den Sticker mit dem Anker vom Donauinselfest. Mhm. Da kommt das Konzept zu tragen oder der Volksgarten und das U4 sind da auch daran beteiligt. Was bedeutet das? Das Personal muss zum Beispiel in Awareness-Dingen geschult werden, damit die einfach wissen, wie gehen sie damit um, wenn eine junge Frau zu ihnen kommt und sagt, hey, ich wurde belästigt, Dancefloor oder ich glaube, mir hat jemand was ins Getränk getan. Die wissen dann, wie man damit umgeht und auch diesen Rettungsanker wollen wir ausbauen und mehr Clubs noch dazu bewegen, da mitzumachen. Denn die Stadt gehört uns allen und alle sollen sich einfach sicher fühlen.
Ja, voll. Und ich glaube, wir kennen es eh beide vom Fortgehen. Ja. Wie oft waren wir schon unterwegs? Und es ist halt wirklich, an jedem Abend passiert irgendwas und irgendeine Freundin wird entweder blöd angemacht oder begrapscht oder sonst was. Und da merkt man halt auch einfach, dass WCs, also Frauen-WCs, dann halt immer irgendwie so dieser safer Space sind, wo dann alle sind und sich super lang aufhalten und voll drüber hergezogen wird. Aber das ist halt einfach, wenn es keine anderen Initiativen gibt, so der einzige Raum, wo sich Frauen irgendwie sicher fühlen und austauschen können. Deswegen ist es so wichtig, dass die Stadt Wien da, wie du gerade erwähnt hast, super viel dagegen macht, weil ja, die Stadt gehört uns allen, das Nachtleben gehört uns auch allen und wir haben alle irgendwie das Recht, auch einfach Spaß zu haben, fortzugehen und nicht die ganze Zeit irgendwie Angst zu haben, alleine auch beim Nachhausegehen so. Das ist auch einfach Teil unserer Realität.
Wie oft schreiben wir uns, hey, immer. Bist du eh gut nach Hause gekommen? Immer. Und wenn die Freundin nicht zurückschreibt, dann ist man voll besorgt.
Also es vergeht kein Abend, an dem ich irgendwie mit Friends aus bin und dann nicht danach noch allen irgendwie voll anschaue und so sage, Leute, schreibt es mir, wenn ihr daheim seid, sonst schlafe ich nicht und ich rufe die Polizei, ich weiß nicht, das ist mir egal, aber so, ich will einfach wissen, dass du gut nach Hause gekommen bist, weil ich wurde selber schon nach Hause verfolgt irgendwie oder habe mich sehr unwohl gefühlt und tu dann immer so, als würde ich telefonieren oder schick einfach Freundinnen Sprachnachrichten, weil ich mich dann einfach wohler fühle und sicherer fühle.
Und um hier auch den Kreis zu schließen, es ist eigentlich egal, wie die Männer ausschauen, die ich da auf der Straße sehe. Ja. Es braucht nicht einmal eine Gruppe zu sein und es ist wurscht, ob die Person jetzt irgendwie dunkelhäutiger ist oder Weißbrot schlechthin ist mit blauen Augen, wie sich's manche vielleicht wünschen würden für ganz Österreich. Es ist völlig egal, wenn ich in der Dunkelheit nach Hause gehe und mir sind schon schlimme Dinge passiert, nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Ländern, dann mache ich einen Bogen drumherum und bei Frauen mache ich das nicht. Also es läuft am Ende des Tages leider darauf raus. Und eigentlich will ich das ja selber nicht. Ich will ja auch nicht allen, also wir alle, glaube ich, wollen nicht allen Männern pauschal unterstellen, dass sie uns was antun. Mhm. Aber wenn man einfach immer wieder von Freundinnen, Schwestern, Bekannten hört, das und das ist passiert, dann wird man einfach irgendwann generell misstrauisch und kümmert sich halt um die eigene Sicherheit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auch viele Männer nicht nachvollziehen können, dass wir einfach ein ganz, ganz anderes Sicherheitsgefühl haben und eben nicht dasselbe Sicherheitsgefühl haben, weil wir uns in vielen Situationen halt leider auch körperlich eventuell nicht wehren können.
Ja, und deswegen stört mich diese ganze Debatte mit Not All Men. Ja, natürlich ist jetzt nicht jeder von ihnen geschissen, obviously. Wir haben alle Freunde, wo wir uns sicher fühlen und wo wir so sehr sicher davon ausgehen, dass da nichts passieren würde. Aber halt, es sind genug Männer, um sich Sorgen zu machen und um davon ausgehen zu können, ich gehe lieber auf Nummer sicher und wechsle die Seite oder mache einfach einen Bogen drumherum, als dass irgendwas passiert.
Ja, aber genauso wie ich nicht alle FPÖler oder FPÖ-Wähler als Nazis abstemple,
will ich nicht vor jedem Satz, den ich über Gewalt an Frauen und Männern vorher sagen müssen, nein, nicht alle Männer, ja. Es gibt eh die Guten, ja, eh, aber
das hilft uns in der Debatte nicht
genau,
weiter.
Ja, ja. Ja.
Was ich aber an sich am schönsten fand, war der Satz, die Stadt gehört uns allen. Und wir kämpfen ja dafür, dass wir uns alle da drinnen sicher fühlen, egal ob wir jetzt Frauen sind, Frauen mit Migrationshintergrund, Männer mit Migrationshintergrund, Männer in general, weiß ich, Hunde, Katzen, Tiere, was auch immer was, aber dass wir uns alle hier wohlfühlen in der Stadt. Und ich glaube, dafür kämpft ihr zwei sehr stark. Eine Abschlussfrage. Wo kann man euch jetzt irgendwie noch sehen? Der Wahlkampf da hat erst wirklich begonnen. Gerade wo trifft man euch, wenn man jetzt sagt, boah, ich habe ein Anliegen für den 9. Bezirk, für den 19. Bezirk oder einfach für Wien oder mich interessiert das Thema Frauenförderung. Wie kann man eine sichere Stadt für Frauen machen?
Also ich glaube, der erste gute Schritt ist auf jeden Fall der jungen Generation auf Instagram folgen und auf unseren Plattformen, um immer up to date zu sein. Und sonst, wir sind jeden Tag ziemlich viel einfach im Wahlkampf unterwegs. Das heißt, auf den Straßen, im Bezirk vor allem, dann halt auch bei den Bezirkskanälen gerne melden. Ja.
Aber um zwei konkrete Dinge zu nennen, 4. April sind wir im U4 und da gibt's einige nice Überraschungen für euch. Nicht nur für Frauen bzw. Flinterpersonen, sondern für alle, weil wir sind für alle da und kämpfen für gleiche Rechte für alle Menschen, für eine menschliche Zukunft. Und falls jetzt einige interessiert sind, was diese ganzen Sicherheitskonzepte und Awareness-Tipps angeht, wir sind am 12. April auch unterwegs am Gürtel und machen spezielle Verteilaktionen für safer Clubs, safer Feierkultur und können uns da auch noch länger darüber unterhalten.
Nice, ich freue mich drauf auf die Feier, klingt cool. Und es gibt sicher Spritzer, so wie ich die Jägi kenne.
Natürlich, vielleicht gibt es auch ein paar lila Shots.
Klingt geil. Passt, dann sage ich danke, dass ihr da wart. Gell? Und wir sehen uns wahrscheinlich spätestens im Gürtel oder im U4 am 4.4.
Oh yes,
wir freuen uns.
Baba.
Geh bitte.
Moira.
Geh bitte.
Erst Spinz.
Moira.
Bitte.
Geh bitte.
Moira.
Geh bitte.
Geh bitte. Mach mal was.